Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute der zweite Teil unserer Doppelfolge mit Schlenkerler Altbraumeister Martin Knapp aus Bamberg. Wir haben in dem ersten Teil der Doppelfolge schon ein bisschen darüber gesprochen, wie sich sein Leben entwickelt hat, wie er zum Bier kam, wie er dann über das Allgäu und Niederbayern nach Franken gefunden hat und schließlich dann in Bamberg seine Zelte aufschlagen wollte und das auch gemacht hat. Ja, und jetzt steigen wir ein und schauen mal, wie sich das hier dann vor Ort im Schlenkerler entwickelt hat. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dann gedacht hast, lass uns mal ein neues Bier machen? Oder hast du das überhaupt gesagt? Kam das von woanders? Wie lief das?
Also das war beim ersten Gespräch, hat mich der Seniorchef dann gefragt, ob ich mir, was ich denn anders machen würde oder ob ich mir was vorstellen würde. Und ich habe gesagt, also was ich mir gut vorstellen könnte, wäre ein Weißbier zu machen oder Weizen. Ja, dann hat er, wie ich dann fest da war, dann habe ich das wieder ins Gespräch gebracht und er meinte, ja, könnte man mir mal ausprobieren und ja gut, dann haben wir es irgendwann mal in Angriff genommen. War dann auch ganz lustig, die Brauerei war natürlich für obergäriges Bier überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Die Gärgefäße müssen andere sein, ja, die müssen offen sein, wir haben geschlossene Gärtanks da oben, schon seit 1980 und da habe ich dann gesagt, okay, wenn wir das anständig machen wollen, dann muss ich das woanders machen. Habe aber auch eine Brauerei gekannt, bei der ich während meiner LGA-Zeit schon das Weizen eingeführt hatte. Und die habe ich eben gefragt, ob sie es machen würden. Also ich bringe das Malz mit, ich bringe Hopfen mit, bringe die Hefe mit. Sie müssen nur brauen, vergären, abfüllen. Etikettieren tun wir es dann selber wieder. Ja? Also war ein bisschen umständlich. Aber es ging nicht anders und das haben wir dann, ich glaube im April 98 haben wir es dann eingeführt und haben dann, wie wir so gemerkt haben, ja, das kommt eigentlich nicht schlecht an, überlegt, was können wir denn in der Brauerei machen, damit wir die Obergärung auch in der Brauerei machen können. Dann haben wir eben vom Schulz einen der Gärtanks aufschneiden lassen, dass der offen ist und haben wir dann das da so rum gemacht. Und ja, das ging eigentlich bis, ich glaube 2010 haben wir dann einen richtigen Weißbiergärtank dann erst installiert, aber das ging mit diesem Provisorium und nichts ist ja so dauerhaft wie ein selbiges.
Ja.
ging das eigentlich auch ganz gut. Wir waren in der Produktionsmenge ein bisschen beschränkt, weil da war die Sudgröße auf 43 Hektoliter einfach beschränkt, weil dann hat der Tank geendet. Ja. Überlaufen lassen braucht man ja auch nicht. Und ja, aber das, wie gesagt, das ist eigentlich dann ganz gut angekommen. Und ich finde auch dieses Raucharoma und das obergärige Aroma, die vertragen sich wunderbar zu miteinander. Ja, und das war eigentlich die Vision, die ich dahinter hatte, weil ich ja gewusst habe, wie obergäriges schmeckt, was auch da dahinter steckt, welche Substanzen. Und ich habe auch gewusst, was beim Rauchgeschmack, welche Substanzen da dahinter stecken. Und dann habe ich gesagt, die kann man eigentlich kombinieren. Ja, und ja. Das ist eigentlich auch ganz gut geworden. Ne?
Ja, also ich sage ja immer so ein bisschen wie so eine Banane auf dem Grill.
Ja, ja.
Wir können es ja mal ins Licht rücken, ja, wenn du es mal kurz rüberreichst. Also so schaut es dann eben heute aus, das Weizen. Und ich denke, es war damals aus mehrerlei Hinsicht was Besonderes. Also weil ja an sich Weißbier keine fränkische Spezialität ist. Das heißt, es gab nur ganz, ganz wenige fränkische Brauereien, die sich des Weißbiers angenommen haben. Natürlich die ein oder andere überregionale kennt man. Oder eine Zeit lang, als Gutmann noch zu Franken gehört hat, war das auch mal eine fränkische Weißbierbrauerei. Aber an sich war Weizen jetzt kein klassischer fränkischer Bierstil. Das heißt, die meisten haben es nicht selber gemacht oder gar nicht gemacht. Und das eine und das andere dann eben, wenn man es dann macht, auch noch mit dem Raucharoma, ist ja nochmal eine Nummer obendrauf. Wobei ich mich jetzt gerade mal frage, wenn ich mich in die Lage dieser anderen Brauerei versetze, jetzt kommt da der Typ mit seinem Rauchmalz an und mich mir jetzt überlege, dass euer Lager ja durchaus auch ein bisschen Rauchcharakter hat, obwohl da gar kein Rauch im Bier selber, im Rezeptur eine Rolle spielt. Hatten die nicht Angst, dass du mit diesem Rauchmalz die ganze Brauerei verräuchert?
Nee, wir haben das so gemacht, dass das der letzte Sud in der Woche war. Hm. Und danach wird sowieso sauber gemacht und dann ist auch das ganze Aroma draußen. Ne? Also das kriegt man organisatorisch hin.
Und die Leute hier, wie haben die das so angenommen in der Wirtschaft und so?
Ach, das ging eigentlich ganz gut. Es waren etliche experimentierfreudige Gäste dabei. Die haben also das am Anfang... ging das relativ zack, zack, zack. Also es hat sich auch schnell bestimmter Produktionsrhythmus dann eingependelt. Mhm. Ja, also.
Und es besteht ja zur Hälfte aus dem klassischen Gerstenrauchmalz und zur Hälfte aus dem ganz normalen Weizenmalz. Ja,
das Verhältnis ist 60-40.
Okay, 60-40.
Ja, also 60% Weizenmalz, 40% Gerstenmalz.
Ja. Genau. Und war da jemals der Gedanke, auch das Weizenmalz als Rauchmalz herzustellen?
Nein, überhaupt nicht. Weizen ist ein bisschen anders, verhält sich ein bisschen anders, wenn man vermetzt. Hm. Ja. Es wäre auch dann, ich muss dann den Weizen irgendwo, also das Getreide in ein extra Silo haben, das Malz dann auch wieder in ein extra Silo und dann, so viele Silos haben wir dann auch wieder nicht. Ne? Hm. Also das war eigentlich nie angedacht, zumal es eigentlich gar nicht so verkehrt ist, weil die beiden, das Märzen und das Weizen, die haben die gleiche Stammwürze. Mhm. Ja? Und dadurch, dass da eben gewisser Weizenmalzanteil drin ist, ist das Raucharoma natürlich immer ein ziemliches Level niedriger. Und dann haben wir die beiden Biere, die dann nicht gleich daherkommen, sondern auch gewisse Abstufungen im Rauchgeschmack haben. Also von daher ist das gar nicht mal so unpassend gewesen.
Ja, und natürlich hat das Hefearoma dann auch Raum, wo es sich entfalten kann. Gab es das jemals im Fass?
Ich habe mal ein paar Fässer abgefüllt, vor allen Dingen für ausländische Kunden. Ja. Mhm. Das ist aber im Prinzip kein Problem. Das Problem beim Weizen entsteht erst, beim Fassweizen entsteht erst beim Ausschank.
Ja, eben. Ja. Ja.
Da muss man halt drauf Obacht geben und da haben wir schon in Ende der 80er Jahre in Passau etwas Lehrgeld bezahlen müssen, dass man eben beim Ausschank nicht mit reiner CO2 ausschenkt. Ja? Weil wenn das so fast dann 2-3 Tage am Hahn hängt und du hast dauernd ein CO2-Polster da drauf und du musst da schon mit einem ordentlichen Druck drauf gehen, dann reichert sich das Bier auch wieder mit CO2 an und du musst mit einem noch größeren Druck drauf gehen, um den Schaum, um das CO2 im Bier zu halten. Und dann wird es irgendwann mal unmöglich, das dann auszuschenken. Ja? Und wenn man aber mit Mischgas das macht, also mit der Mischung aus Stickstoff und Kohlendioxid, dann ist das Problem gelöst.
Ja? Naja, und hier hat man ja eh noch die Besonderheit, dass ja alles aus dem Holzfass geschenkt wird, also eben ohne überhaupt Gas und ohne klassische Schankanlage und ohne Kühlung und all das. Also das heißt, die Fässer müssen auch entsprechend leer werden. Ja. Und ginge das überhaupt mit Weißbier?
Es ginge, man könnte es machen, ja, aber es ist nicht praktikabel einfach, weil dann die Mengen doch zu gering sind, die am Tag dann ausgeschenkt werden. Man weiß es dann auch nie so genau. Und bevor man dann jetzt am Tag meinetwegen ein Fass Weizen ausschenkt und dann den Rest wieder aus der Flasche machen, dann kann man gleich alles aus der Flasche machen.
Und ihr macht da Flaschengärung?
Ja. Ja, okay. Das ist, ja, das ist eigentlich die klassische Art, Weißbier zu produzieren, weil man lässt ja Weißbier im Gärbehälter abgären, das heißt, also es ist kein vergärbarer Extrakt mehr drin. Man gibt dann wieder vergärbaren Extrakt in Form von Würze dazu. Die muss man natürlich genau ausrechnen, wie viel man braucht. Ja. Und dann wird es abgefüllt und die Hefe, die noch im Bier drin ist, die vergärt es dann in der Flasche. Und das Kohlendioxid, das dabei entsteht bei der Gärung, kann natürlich aus der verschlossenen Flasche nicht mehr entweichen. Mhm. Und reichert sich so ein Bier an. Und deswegen muss man es vorher genau ausrechnen, was man braucht.
Ja. Tja, also dein erster Streich sozusagen.
Sag war dann auch mein erstes Kind hier. Ja.
War dann auch alle zufrieden.
Ja.
Und dann hat man gesagt, okay, das hat er gut gemacht, jetzt darf er nochmal.
Ja, das ging dann also los, wie der Matthias drum übernommen hatte. Dann hat er gemeint, wir könnten ein Fastenbier machen. Dann, ja, können wir. Fastenbier ist ja eigentlich ein Bockbier.
Mhm. Also der Osterbock sozusagen.
Weil nach der alten mönchischen Tradition, Flüssiges bricht Fasten nicht, haben die Mönche natürlich das Bier, das sie in der Fastenzeit getrunken haben, stärker eingebraut, damit sie, feste Nahrung durften sie nur einmal am Tag zu sich nehmen.
Ja.
Den Rest haben sie flüssig gemacht. Ne? Und wenn je höher die Stammwürze, umso höher der Nährwert. Ja? Und dann haben wir da eben das Fastenbier gemacht, aber wir wollten da jetzt kein Urbock 2.0 machen, weil das wäre langweilig gewesen. Ne? Und da ist jetzt eben dann auch ein wenig Malzmischung drin. Mhm. Es ist nicht rein aus Rauchmalz gemacht, sondern geben wir ein bisschen was Pilsnermalz dazu, um das eben von dem Urbock zu unterscheiden auch. Ja. Und mit dem Hopfen habe ich da ein bisschen gespielt. Ne. Also da in den, im Urbock und im Märzen ist nur Bitterhopfen drin. Der reicht auch dafür aus, weil der muss durch die Bittere ein Gegengewicht zum Rauchgeschmack herstellen. Hier ist jetzt der Rauchgeschmack nicht mehr so vorherrschend, da kann der kriegt der Hopfen eine Chance ja, mit Aromen. Und da haben wir dann Aromahopfen auch dazu genommen. Vor allen Dingen den Mandarina Bavaria, ein wunderbarer Aromahopfen, einer meiner Lieblingshopfen inzwischen. Mhm. Und der Spalter Select, auch eine Weiterzüchtung der alten Spalter Landsorte. Hat das Aromaprofil von der alten Spalter Landsorte, ist aber vom Ertrag her besser. Mhm. Ja, und der spielt da auch noch ein bisschen eine Rolle mit, ja, wie auch beim Lager.
Ja, was ich schön finde, ist diese Mandarina Bavaria-Noten, die gehen da ja so in diese roten Beeren
ja.
ein bisschen. Und das unterstützt natürlich auch das Raucharoma schön. Also die beiden passen
wirklich gut zusammen. Die spielen auch, sind gute Teamplayer, die zwei. Ja.
Ja. Also ein feines Bier heute ist es nicht mehr ganz im Bockbierbereich, ne?
Aber doch.
Ah ja, doch.
Ja. Okay. Wir haben es am Anfang eben nicht als Bockbier gemacht, bis irgendwann, es hat dann mal ein höchstrichterliches Urteil gegeben, dass also was als Fastenbier bezeichnet wird, muss Bockbier sein, das heißt, es muss mindestens 16% Stammwürze haben. Wir haben es aber dann auch von der Stammwürze am unteren Ende angesiedelt. Ja, während der Urbock bei 17,5 liegt, ist der so bei 16,2, 16,3. Ja. Und hat dadurch auch etwas weniger Alkohol. Dadurch unterscheiden sich die Biere dann auch. Und du kannst ja nicht irgendwo dann immer wieder aufs Gleiche rauskommen, sondern musst dann schon ein bisschen differenzieren auch. Ja.
Und dann warst du schon im Starkbierbereich und hast gedacht, okay, jetzt setzen wir noch einen oben drauf.
Ja, das ist ein bisschen anders gegangen.
Okay.
Ja. Unser zweites European Beer Star Siegerbier,
G2,
hier. Die Eiche ist eigentlich daraus entstanden, dass mein Chef irgendwann mal mich gefragt hat, ob man denn unbedingt immer das Malz über Buchenfeuer herstellen müssen. Hm. Ich habe gesagt, ja, ein Stein gemeißelt ist nichts, ja. Kann man es anders auch nehmen. Er hat gemeint, ja, kann man mal Eiche probieren, ne? Dann haben wir das Holz besorgt. Und haben mal eine Darre mit Eiche gemacht. Das war 2009 irgendwann mal. Ja. Und ja, dann haben wir das Bier natürlich in ein extra Silo gelegt. Das Malz in ein extra Silo gelegt. Ja, und dann habe ich im Labor mal so ein paar Maischversuche gemacht. Ich habe schon beim Darren gemerkt, also die Buche, die Eiche brennt anders und sie riecht anders als die Buche beim Verbrennen. Ne? Also vollkommen andere Aromen sind es, obwohl die beiden Bäume ja miteinander verwandt sind. Ne? Mhm. Trotzdem vollkommen anders. Und dann habe ich das auch mit Maischversuchen im Labor bestätigt bekommen und dann haben wir da so mal ein bisschen rumgerätselt, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und dann habe ich gesagt, wir haben einen Märzen, wir haben einen Bock, bleibt eigentlich nur noch ein Doppelbock übrig. Ja?
Logisch,
ja. Wenn, dann müssen wir ja in der Stammwürze nach oben gehen, ne? Mit so einem gehaltvollen Malz da leicht Bier zu machen, das ist irgendwo widersinnig.
Ja.
Und ja, dann hat er eben gemeint, ja, dann machen Sie mal. Und dadurch, dass das Eichenholzaroma viel feiner ziseliert ist gegenüber dem Buchenholzaroma, habe ich da auch dann Aromahopfen mit dazu genommen. Mhm. Und zwar auch den Spalter Select. Und das ist eigentlich ganz gut eingeschlagen und das hat wirklich sehr, sehr differenzierte Aromen. Man muss es mal warm probieren, damit man so ein paar spezielle Aromen rausschmeckt. Und eins der speziellsten Aromen da drin ist Vanille.
Ja.
Ja. Und die Vanille kommt aus der Eiche. Jeder Whisky hat Vanillearomen und Whisky lagert in Eichenfässern, die innen drin angekokelt worden sind. Ja. Und bei uns machen wir es genau umgekehrt. Wir verbrennen das Eichenholz und jagen den Rauch durch die Grünmalzschicht durch. Also von die Chemie, die dahinter steckt, ist die gleiche. Mhm. Ja. Und das Ergebnis ist dann zwangsläufig natürlich auch ein ähnliches. Ja. Mhm. Wobei natürlich hier die Vanillearomen viel, viel geringer konzentriert sind als beim Whisky. Naja, Whisky hat eine Trinkstärke von 40 Volumen Alkohol. Da haben wir ein Fünftel davon. Ne? Okay. Also insofern sind die Aromen natürlich auch anders verteilt, aber so vom Grund her ist es das Gleiche.
Ja. Ja. Und man muss sagen, das war damals schon ein ganz besonderes Bier. Also einerseits vom Geschmacksprofil her hat man wirklich erstmal gedacht, das war vielleicht irgendwie im Holzfass, wie auch immer. Ja. Und es war auch überhaupt was Neues, was Spezielles, was man so noch nicht gekannt hat. Und dann gab es dann nur diesen einen Sud, den es dann ab 1. Dezember gab am Anfang. Und der war dann auch relativ bald weg. Und dann gab es das nicht mehr.
Der war schnell futsch.
Und dann war das wirklich so ein Bier, wo dann auch, da ist ja dann langsam so die Bierwelt ein bisschen erwacht.
Ja.
Und dann war das eins der seltensten Biere, die bei fast allen irgendwie auf der Liste standen. Ja. Und es war wirklich was Besonderes, überhaupt ein paar Flaschen davon zu haben. Und das weiß ich noch so in dieser Anfangszeit, da immer wenn ich dann jemanden welche mitgebracht habe, die sind da auf die Knie gegangen, dass sie endlich dieses tolle Bier bekommen. Und dazu muss man ja auch nochmal sagen, also für alle, die jetzt noch nicht das Glück hatten, im Schlenkerlein der Brauerei gewesen zu sein, es ist ja auch noch eine sehr historische Brau- oder Brauereianlage, die eben in die Tiefe geht. Und das heißt, wenn wir bei den Lagerkellern sind, dann sind wir wirklich im Keller, also ein paar Meter unter der Erde in über 600 Jahre alten Stollen, wo heute noch die Lagertanks liegen. Und ihr lasst diesem Bier auch wirklich Zeit.
Ja.
Und das merkt man dem auch an, dieses harmonische, runde, die Drinkability letzten Endes, das kommt daher. Und für mich ist es immer wieder ein Fest, wenn wir, was weiß ich, so im September, Oktober, wann auch immer, da oben sind und dann eben mal so eine Eiche
vom
verkosten vom Lagerkeller, die dann eben schon monatelang oder noch länger da drin liegt. Das ist unglaublich und das kann man jedem nur empfehlen. Und ist das etwas, was du auch mitgenommen hast oder was du da neu entdeckt hast, diese langen Lagerzeiten?
Also die langen Lagerzeiten, die habe ich eigentlich schon immer postuliert, weil Bier braucht auch ein bisschen Ruhe. Ne? Und ich muss dem Zeit lassen zum Ausreifen. Das heißt ja nicht umsonst Ausreifen. Und Reifen ist ja kein Vorgang, der so mit einem Fingerschnipper geht, sondern es dauert halt. Ja. Ist von Bier zu Bier verschieden. Das Lagerhell ist nach 5-6 Wochen fertig. Das März ist nach 6-8 Wochen fertig. Der Bock braucht 15 Wochen ungefähr. Und der Doppelbock kriegt ein halbes Jahr oder länger. Also wir haben auch manchmal ein Jahr lang liegen. Also das kommt auch vor. Ja. Aber der wird nicht schlechter. Der wird eigentlich immer besser, je länger das er liegt.
Ja. Und damit einhergeht ja eigentlich auch noch eine Geschichte, die damit verbunden ist. Denn ihr wart, ich glaube, es war die erste deutsche Brauerei, die wirklich ein Jahrgangsbier gemacht hat. Also die dann gesagt hat, okay, ich lagere dieses Bier bewusst 4 Jahre bei mir in der Brauerei, auf der Hefe, in der Flasche und gebe es erst dann raus als Jahrgangsedition. Ja. Genau, das haben wir hier. Jetzt modern mit diesem roten Wachsziegel. Wir haben auch noch ein altes Fastenbier, das auch diesen Prozess durchlaufen hat. Früher hatten die diese schönen goldenen Alukappen. Also beides natürlich sehr interessant. Und ich weiß auch noch damals, als es das zum ersten Mal gab, war glaube ich 2012, da durfte jeder maximal 2 Flaschen kaufen. Eine Flasche hat 6,90 Euro, glaube ich, gekostet. Und es war damals sehr viel Geld für ein Bier. Und die meisten Leute hier haben überhaupt nicht verstanden, also weder die Begrenzung der Menge, noch, dass man für 2 Flaschen so viel zahlt wie sonst für einen Kasten. Das war schon erstaunlich. Und damit hat die Brauerei auch Maßstäbe gesetzt, muss man sagen. Die nächste, die nachgezogen ist, war dann Schneider mit dem Aventinus, den sie entsprechend lang gelagert in Papier eingewickelt haben. Wobei, den gab es nur 2 Jahre. Also das ist ja gekommen, um zu bleiben. Und das war auch toll. Wessen Idee war das?
Wir sind da von unserem amerikanischen Importeur ein bisschen angestoßen worden, weil der hat gesagt, in Amerika gibt's das. Ja? Mhm. Könnt ihr das nicht auch mal probieren? Und dann haben wir gesagt, ja, probieren können wir das schon. So, kein Problem. Weil wenn das Bier mit Hefe abgefüllt wird, also es wird ja abgefüllt in die Flasche mit Hefe, unfiltriert, und dann lassen wir es im Keller stehen. Im Keller deswegen, weil da ist es schön kühl, da ist es dunkel. Das sind die 2 Voraussetzungen, dass man Bier lang liegen lassen kann. Ja? Und die dritte Voraussetzung ist, es muss eine gewisse Stammwürze haben. Also mit einem Lager hell braucht man sowas nicht machen. Ja? Das funktioniert nicht.
Ja. Ja?
Aber mit einem kräftigen Bier, also ab Bockstärke kann man es machen. Und dann diese Biere, die werden dann auch immer besser. Die verändern sich nämlich auch noch im Laufe der Zeit. Und kriegen eine Weichheit und ein Aromaprofil, dass das frisch abgefüllte Bier noch gar nicht so entfalten kann. Also das sind schon Sachen, die sind wirklich sehr bemerkenswert. Aber das sind Liebhabersachen, das ist nichts für die breite Masse. Ja? Da wirst du auch nie Riesenmengen verkaufen davon. Ja? Aber für Liebhaber, und die werden ja immer mehr,
das stimmt.
Ist das schon so, ja, ein besonderes Stück.
Ja. In der Zeit haben auch in Amerika ein paar Leute das Bier ins Fass gelegt, ne? Drüben,
so ja,
ich weiß.
Ja.
Hast du da mal was probieren können?
Nee, noch nicht.
Ja. Oh. Na, dann geht's uns gleich. Weil interessiert hätte mich das auch. Ja. Also wie, was ja, da wohl dabei rauskommt, wenn man das noch ins Fass lagert. Also auch wieder eine ganz spannende, schöne Facette an der Rauchbierbrauerei, in die Starkbiere eben zu gehen oder hier in die obergärigen Biere. Und man sieht schon, du hast dann angefangen, wirklich dieses Portfolio einfach auch sensorisch deutlich zu erweitern und einfach vielleicht auch neue Grenzen so ein bisschen auszuloten und auch der Brauerei damit ein bisschen.
Ja, das war aber natürlich auch immer in enger Absprache mit dem Chef und eng abgestimmt, weil letztendlich er ist eine Bundeskanzlerin. Er bestimmt die Richtlinien der Politik.
Absolut. Ja. Also, ja. Also, so viel mal dazu. Ja. Wir werden jetzt gleich noch auf die neuesten Entwicklungen zurückkommen und dann dahin kommen. Ja. Und da geht es dann durchaus auch mal um ein bisschen weniger Alkohol.
Prost. Prost.
Ja, wir sind immer noch im wunderschönen Schlenkerler. Ja. Haben uns jetzt gerade schon über die ersten Biere unterhalten, die du dann selbst verantwortet, mitentwickelt oder entwickelt hast. Und da waren wir jetzt am Ende praktisch so bei der Krone der Schöpfung angelangt, so ein bisschen, also beim Doppelbock, der dann noch als Jahrgangsbier ausgebaut wird und haben uns auch schon darüber unterhalten, wie besonders die Brauerei einfach ist, auch von ihrer Anlage, von ihrer Struktur. Und die wird ja auch immer noch so gelebt und am Leben erhalten.
Ja.
Und jetzt auch gerade wieder weitergebaut. Ja. Und also das ist schon faszinierend, überhaupt sowas in einer Stadt zu bewahren, wo man so räumlich beengt ist in jeder Hinsicht. Andere hätten die ja schon längst auf die grüne Wiese gestellt wahrscheinlich. Ne?
Ja, in Ermangelung einer grünen Wiese haben wir das.
Okay, also man könnte natürlich sagen, also hinter der Brauerei gibt's ja noch das Gelände vom ehemaligen Biergarten. Den könnte man ja vielleicht verwenden.
Ja, da hat die Sternwart was dagegen.
Okay, na gut. Aber also für alle, die mal nach Bamberg kommen, das ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Man läuft den Stephansberg hoch, dort ist dann auch ein anderer Bierkeller, nur zwei sogar. Und bei uns sind Bierkeller ja oben auf den Hügeln, weil man da eben auf dem Keller sitzt, wo das Bier drunter gelagert wurde. Man gibt da sogar noch einen Fassaufzug, den man anschauen kann in einem von denen. Und das ist einfach von der ganzen Anlage her faszinierend. Und da steht sogar eine Sternwarte, eine der ersten modernen Sternwarten, die es damals überhaupt gegeben hat.
Richtig,
also Bamberg durchaus auch ein bisschen richtungsweisend damals in dieser Geschichte. Und wie ich immer über Bamberg sage, unsere Stadt war am bedeutendsten, als sie gegründet worden ist. Und seitdem befinden wir uns zumindest politisch in einem beständigen Niedergang. Aber jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen aufgehoben, nachdem wir ja das Bier für uns entdeckt haben. Ja, und nun hast du die Kurve gekriegt, sagen wir mal. Du bist vom Alkohol ganz oben angekommen. Und dann habt ihr euch überlegt, was können wir denn am anderen Ende der Fahnenstange machen? Oder wie kam es zu diesen
Kreuzen? Waren zwei Überlegungen. Also einmal, es wurde von den Gästen immer wieder mal gewünscht, dass wir für den Sommer ein etwas leichteres Bier haben, weil das Märzen mit 5,1 Volumen Alkohol ist natürlich schon gut bestückt. Und dann war halt die Überlegung, können wir da was anders machen? Ich hätte ja gern das Lager einfach unfiltriert in Fässer abgefüllt und hier ausgeschenkt, aber da steht natürlich die Philosophie des Hauses dagegen, dass hier nur Rauchbiere zum Ausschenken kommen. Und dann sind wir halt auf den Trichter gekommen, dann machen wir halt eins, wir nehmen ein Lager her und kreuzen das mit der Märzen noch einmal auf. Also aufkreuzen ist ein Vorgang, den man während der Bierproduktion machen kann, wenn man die Nachgärung noch mal ordentlich anschubsen möchte. Ja? Da wird eben in einem Bier, das vielleicht nicht so gescheit vergoren ist, noch mal frisches Jungbier dazugegeben, zu einem gewissen Prozentsatz, darf man nicht zu viel machen. Mhm. Und dadurch wird die Nachgärung nochmal angeschubst und der Extrakt nochmal ordentlich vergoren. Und das haben wir halt gemacht und da ist eben das Grösen dann rausgekommen. Das ist eigentlich aus zwei Grundbieren gemacht, aus dem Lager und aus dem Märzen.
Das kann man eigentlich Mama und Papa noch dazustecken, ne? Ja. Eigentlich so ungefähr.
Ja, hier.
Für die machen beiden. Das so, ja. Und es ist ungefähr so zwei Drittel hier, ein Drittel da?
Ja, es ist weiter auf dem Lager drüben. Die genauen Prozentzahlen werde ich natürlich nicht verraten.
Okay, ja, wir haben natürlich Betriebsgeheimnisse, logisch.
Ja, aber jeder, der das im Glas sieht, kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Märzen, wie viel Lager da drin ist. Ja.
Und wenn ich jetzt überlege, also selbst heute noch, wenn ich durch Franken fahren würde und würde so den gemeinen Biertrinker sagen, was hältst denn du davon, wenn ich zwei Biere miteinander mische?
Oh, das
würden
ist
98% würden mir eine Ohrfeige
geben. Das ist eine Todsünde.
Also, und das heißt ja was, das zu machen. Also war das einfach kein Thema? Nehmen das die Leute gar nicht wahr? Oder habt ihr einfach bewusst gesagt, letztendlich ist es eine alte Methode? Ja, und wenn man also ganz kurz noch ausgreift in ähnliche Bierkulturen, die tschechische Bierkultur, da ist es ja immer üblich, Biere zu mischen. Es ist gar kein Sakrileg, aber hier halt. Also wie seid ihr damit zurechtgekommen?
Also ich bin da vollkommen schmerzfrei, weil so kannst du auch andere Bierstile kreieren und die kannst dann notfalls dann wieder in eine eigene Produktion machen oder du machst es halt immer so. Ja? Man kann natürlich das nicht beliebig in allen Schattierungen machen. Ne? Es müssen da schon ein bisschen so die Gegensätze zusammenkommen, wie mir, Mama und Papa. Ja? Und dann kommt da was raus, was auch lebensfähig ist. Ja? Und das hat eigentlich von Anfang an hingehauen. Das war übrigens bei allen Bieren, die wir gemacht haben hier. Da hat immer der erste Schuss gesessen. Ja.
Was vielleicht auch ein bisschen auf deine Kunst zurückzuführen ist.
Ja, es ist ein bisschen so die Erfahrung, die man halt sammelt im Laufe der Zeit, was ich ganz zu Anfang ja schon gesagt habe. Wenn du aus der Uni kommst, bist du vollgestopft mit Wissen. Weißt es auch nicht so direkt so anzuwenden. Ja. Hm. Und du kriegst aber im Laufe der Zeit natürlich Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die kondensieren sich halt dann irgendwo in solchen Sachen. Ne?
Und das Grösen ist dann aber am Ende ein filtriertes Bier?
Nein, es ist unfiltriert.
Ah, okay.
Ja. Und das ist halt auch nochmal was Besonderes. Ja. Hm. Die üblichen Kellerbiere hier in Franken sind ja eigentlich alle unfiltriert.
Ja. Ja.
Und dem haben wir damit auch ein bisschen Rechnung getragen, ja.
Da kann man vielleicht noch kurz vorgreifen. Ihr habt dann ja in der Pandemiezeit dieses Thema unfiltriert auch nochmal ein bisschen für euch entdeckt. Da gab es dann ja die Biere teilweise in der unfiltrierten Form.
Ja, das war auch auf Kundenanforderung. Das Lager Hell haben wir als unfiltriertes gemacht. Das wollten die Schweden unbedingt mal haben. Mhm. Ja, und das haben wir dann auch hier in Deutschland als Sonderedition dann herausgegeben. Das Märzen kommt zum Tag der Rauchbierbewahrung, das ist der 23. Juli immer, auch als unfiltriertes Bier zum Ausschank, der 23. Juli. Deswegen, weil am 23. Juli 1635 in England das erste Patent auf eine rauchfreie Darre erteilt wurde. Und das hat mein Chef irgendwann mal in den letzten Jahren entdeckt und hat dann natürlich gleich daraus wieder einen Festtag gemacht.
Ja,
also aber solche Events muss man machen.
Ja, muss man
schreien machen. Danach. Ja.
Schreien danach. Und was ich ganz toll an Matthias finde, ist, dass es sich halt wirklich um diese historischen Dinge bemüht und da auch sehr exakt ist. Also ne, viele erfinden ja irgendwelche netten Stories und so, aber er ist ja wirklich jemand, der nimmt es ganz genau und ist da auch entsprechend gründlich und macht da auch was draus. Und das muss ich sagen, bewundere ich sehr. Und gerade dieser Tag der Rauchbierbewahrung ist natürlich, also für Bamberg nochmal ein Feiertag und auch, dass man das offen macht und sagt, da gehören alle dazu, die eben das klassische Rauchbier produzieren, finde ich auch gut. Und wir damit bereichert das unseren Jahreskreislauf nochmal um so ein spannendes Datum. Also da unbedingt auch mal vorbeikommen und da gibt es das dann hier eben frisch vom Fass.
Mit speziellen Speisemöglichkeiten.
Ja, außerdem, richtig. Also da kommen wir vielleicht ganz am Schluss noch dazu. Ja. Auch da hat sich ja noch einiges getan.
Ja.
Aber genau, dann warst du jetzt hier schon mal auf dem Weg, also Richtung eines 4% Bieres, sagen wir mal. Und dann ging es noch weiter. Ne? Dann hat man irgendwann festgestellt, also vielleicht auch nochmal, was ich ganz toll finde, wie vorhin schon gesagt, eigentlich habe ich Schlenkerler immer mit sehr traditionell, sehr dem Alten verhaftet so wahrgenommen. Und man nimmt ja eigentlich eher an, dass so eine Brauerei dann eben eher ein bisschen behäbig ist, was Innovationen und solche Dinge angeht. Aber dann habe ich jetzt eben erlebt, wie ihr es doch immer wieder schafft. Also einerseits auch innovativ zu sein, neue Wege zu gehen, neue Trends auch zu entdecken, sich auch Herausforderungen zu stellen, die sich einfach am Markt ergeben und dabei aber der Schiene treu zu bleiben, also in diesem Setting, wie ein Schlenkerler ist, wie es funktioniert, zu bleiben. Und das, finde ich, ist auch eine gewisse Kunst, das hinzubekommen.
Ja, Tradition heißt ja, nicht die Flamme hüten, sondern nicht die Glut hüten, sondern die Flamme weitertragen, so heißt es. Ja. Und das ist eigentlich auch einer der Leitsprüche von Matthias Trumm, dass man natürlich auf bewährtem aufbauen, aber das natürlich auch zum Teil in die heutige Zeit übersetzen oder interpretieren muss. Ja. Und so sind eben ist diese leichte Linie entstanden. Die hat eigentlich einen Hauptgrund. Ja. Warum wir die gemacht haben? Wir wurden immer wieder gefragt, ob es das Schlenkerlen denn als alkoholfreies Bier gäbe. Ich habe es probiert. Also es gibt so bestimmte Gärverfahren, da kann man das hinkriegen. Die waren alle unbefriedigend. Also was da rausgekommen ist, das habe ich im so 5-10 Liter Maßstab gemacht, ja, um mal die Orientierung zu haben, wo könnte es denn hinlaufen. Ja. Und das hat mir alles nicht geschmeckt. Er hat gesagt, das hat keinen Sinn, das geht nicht. Ja. Und dann hat er, und da kommen wir jetzt ein bisschen hier in die Familienchronik rein, etwas entdeckt von seinem Urgroßvater. Konrad Graser war das. Ja. Konrad Graser hatte 1840 die Brauerei Michelsberg gepachtet. Die hat er bis 1866 gehabt, also 26 Jahre lang.
Kleiner Einschub, das ist Bambergs wahrscheinlich älteste Brauerei, die wir haben oder hatten.
Ja, wir haben sie nicht mehr, da ist jetzt das Brauereimuseum drin.
Richtig, genau.
Und der Konrad Graser hat dann 1866 hier diese Brauerei an Gastwirtschaft gekauft, wo wir uns jetzt befinden. Damals unter dem Namen Hellerbräu im Handelsregister gestanden. Unter dem Namen stehen wir auch heute noch drin. Ne? Und dem Konrad Graser, sein Sohn, der Andreas Graser, hat dann den Namen Schlenkerler auf die Brauerei gebracht. Wobei es nicht er war, sondern die Stammgäste hier, die ihm ob seines Ganges den Namen Schlenkerler, weil er ein wenig geschlenkert hat immer mit der Erm, verpasst haben, und unter dem Namen sind wir halt auch bekannt, unter dem Namen Hellerbräu nicht, aber das ist nur so nebenher. Ja, und dieser Konrad Graser hat während der Zeit, während er am Michelsberg oben war, auch noch eine alte Bamberger Biersorte gebraut, nämlich das Heinzlein und Hansler. Hm. Ja, das war sogenanntes Nachbier. Wie das genau passiert, das muss man nicht jetzt groß erläutern und breittreten. Vor allen Dingen, das haben wir dann auch ein bisschen in den automatischen Betriebsablauf, den wir haben, integrieren müssen. Es waren ein paar Kunstgriffe notwendig. Auf alle Fälle ist es also beim Abläutern, hört man ein bisschen früher auf und dann fängt man das, was dann noch drin ist, gesondert auf. Das hat natürlich eine sehr, sehr niedrige Stammwürze, und die Stammwürze wird hauptsächlich dargestellt aus nicht vergehrbaren Anteilen. Das heißt, es entsteht da sehr, sehr wenig Alkohol dabei. Und das ist ein Bier gewesen im 19. Jahrhundert hier in Bamberg, das auch an Kinder verfüttert wurde. Warum? Weil Bier bis Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Deutschland oder ganz Mitteleuropa das gesündeste Lebensmittel war, das es jeweils gegeben hat, weil Bier muss während seiner Herstellung gekocht werden, ja, und damit ist es steril. Und dadurch, dass er Hopfen drin ist, haben auch krankheitserregende Bakterien keinerlei Chance, sich da zu vermehren. Und so haben wir also das Heinzlein und Hansler aus den alten Büchern von Konrad Graser eben entdeckt, und ich habe dann in etlichen Versuchen, dann die haben dann großtechnisch erfolgen müssen, versucht, dieses relativ rudimentär beschriebene Verfahren natürlich nachzuempfinden und auch was draus zu machen, dass man dann das auch in eine automatische Sudhaussteuerung mit reinbringt. Ne? Das sind zwei Sachen, die man da beachten muss. Ja. Und da ist dann eben das Hansler rausgekommen, das ist die rauchige Variante, und zweimal Heinzlein, das ist die nicht rauchige Variante, nämlich als helles und als dunkles.
Ja? Genau, die kam ein bisschen später.
Ja.
Also ich kann mich noch erinnern, vielleicht noch allgemein gesagt, Hansler war praktisch ein Gattungsbegriff, sage ich mal so. Mhm. Also Brauereien haben eben aus ihrer Malzmischung einen ersten, manchmal sogar einen zweiten Aufguss gemacht, wo ein normales Bier dabei rauskam. Und dann war eben der letzte Aufguss, meistens der dritte, war dann so ein Nachgussbier, wo man halt nochmal das Malz ausgelaugt hat. Das hat dann zwar noch Geschmack gehabt und eben ein bisschen Stammwürze, aber nicht mehr viel. Und dabei kam dann eben das raus, was man landläufig überall hier bei uns in der Gegend das Heinzlein oder Hansler genannt hat. Und es war eben das Bier für, sagen wir mal, die ärmeren Leute, die Kranken, die Kinder, wie auch immer. Also je nachdem, manche Kranke haben auch gewusste starke Bier bekommen, um sie zu nähren, also je nachdem. Aber das war einfach so, dass das Alltagsgetränk, weil es eben diesem Produktionsprozess unterlaufen war, der ein steriles Getränk erzeugt hat, wie wir heute wissen. Damals wusste man einfach, es ist gut, das zu trinken und auf jeden Fall besser als irgendwelches Wasser aus irgendeinem Reservoir, was man sonst wo hatte. Und damit war das eigentlich landläufig so üblich und ist dann verschwunden, als die modernen Technologien des Brauens aufkamen und dann auch die moderne Mälzerei und überhaupt die Industrialisierung dann dazu geführt hat, dass wir das haben, was wir heute haben an Wirtschaft, an Getränkewirtschaft. Und jetzt eben das wieder zu entdecken, finde ich ganz toll. Und ich kann mich noch erinnern, der Matthias hat mir das dann erzählt. Ich war, glaube ich, sogar ziemlich genau hier zu dem Zeitpunkt und hat dann mir erzählt, er macht das jetzt oder ihr macht das jetzt. Und er hätte da auch mal was da. Aha. Und dann ist er hinter den Tresen, hat dann so eine Flasche geholt. Ohne Etikett war das damals noch. Und hat mir das dann so eingeschenkt, was ich denn davon halte. Und ich war von vornherein begeistert. Und es war dann auch so, dass von diesen Probeflaschen, die er so hatte, die waren innerhalb von wenigen Tagen weg, weil alle Leute begeistert waren. Und für mich, muss ich sagen, hat es einfach eine neue Möglichkeit geschaffen, weil ich kann so jetzt halt auch mittags zum Beispiel mit Gästen, mit Kunden, wie auch immer, hier reinkommen, kann zwei, drei, wenn ich Lust habe, sogar vier Bier trinken, die mir schmecken, die Rauchcharakter haben. Und ich bin eben danach nicht von dem Alkohol in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte und trifft auch genau einen Nerv der Zeit. Und das fand ich auch so toll, diese Vision damals schon zu haben, dass das ein großer neuer Trend wird. Und da wart ihr auch in Bamberg ziemlich vorne dran mit einem eigenen und noch dazu mit diesem eigenen Charakter. Wer kam dann auf die Idee, die Nichtrauchigen zu machen? Oder war das
von Anfang an? Das war eigentlich von Anfang an angedacht. Wenn man die rauchige Variante machen, dann sollten wir auch ausprobieren, ob wir nicht rauchige machen können. Ja, weil das ist, wie gesagt, der Rauchgeschmack, der kommt da aufgrund der sehr, sehr niedrigen Stammwürze, aber Rauchgeschmack ist relativ kräftig, der kommt eigentlich deutlicher durch als beim Märzen, wo er von der Stammwürze ein bisschen kaschiert wird mit. Ja? Und das ist nicht jedermanns Sache, darum haben wir auch gleich gesagt, machen wir das als helles. Und wenn es ein helles Bier ist, kannst du ein dunkles Adres machen. Das ist dann eine sehr, sehr leichte Übung.
Ja, ja.
Aber das war eigentlich von Anfang an so gedacht. Versuchskarnickel war das. Ja. Und wie das geklappt hat, waren die zwei relativ schnell entwickelt. Das ging dann ratzfatz. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich finde gerade das Dunkle ganz toll, weil wir das auch bei uns in den Kursen einsetzen. Ja. Also als Beispielbier eben auch so für mittelalterliche Nachgussbiere, weil es in etwa zumindest da hinkommt und sich Leute eben vorstellen können, wie damals Biere, also in Ansätzen waren. Ganz genau nachvollziehen kann man es sowieso nicht, aber zumindest sich dem so ein bisschen nähern. Und ja, es ist ganz toll, dass es das gibt und damit ist ja auch eine neue Marke wieder eingeführt oder eingeführt worden mit dem
Heinzlein,
mit eigenen Kästen sogar.
Also
spannend. Ja, und damit war eben auch noch ein anderer Trend eingeläutet, nämlich zu sagen, wir verlassen auch mal diese Schlenkerlerpfade und nennen auch mal andere Dinge bei anderem Namen, Einzeln. Und da kommt dann noch was aus dieser Konrad-Graser-Ecke. Ne?
Ach, das ist das, dieses hier.
Genau, also da muss man vielleicht noch eins dazu sagen. Du hast ja gerade so im Nebensatz erwähnt, dass wir hier das Brauereimuseum in Bamberg haben. Tolle Einrichtung übrigens, vereinsgeführt in eben Bambergs ältester Brauerei, über 1000 Jahre alt, die Braustruktur da unten mit tollen Exponaten und an sich sehr, sehr schön. Ich bin da auch schon lange Mitglied, war auch eine Zeit lang im Vorstand und du bist seit einigen Jahren der erste Vorstand für den Laden sozusagen verantwortlich.
Seit 5 Jahren.
Genau, und da kommt dann, weil Michelsberg gesagt, das ist da oben, da ist ein Kloster, da ist, das Spannende an dem Kloster ist vor allem die Decke dieses Klosters, denn an die Decke der Kirche haben die Mönche ein Herbarium gemalt, also ihre damaligen Kräuter, was man so kannte aus aller Herren Länder, und das ist praktisch wie ein Buch zum Angucken, und sie hatten eben auch eine entsprechend große Terrasse, wo wahrscheinlich auch Hopfen angebaut worden ist, dann auch Wein angebaut worden ist, und das Ganze ist auch so eine tolle Location, ein toller Ort, wo man eben sein kann. Und da hat man dann gesagt, jetzt wollen wir auch mal ein Bier.
Ja, das Bier ist entstanden eigentlich dadurch, dass im Jahr 2021 die Klosterkirche St. Michael ihr 1000-jähriges Weihejubiläum hatte. Mhm. Jetzt war 2021 ja eins der heftigsten Corona-Jahre. Da war also mit einem Fest für 1000 Jahre Kirchweih nichts möglich. Außerdem ist ja eher Baustelle gerade am Hilfsberg oben, also ist eh schwierig. Ja. Jetzt haben wir im Museumsverein ein knappes Jahr vorher 2000 0,7 Liter Bügelverschlussflaschen geschenkt bekommen von der Forstbrauerei in Miltenberg. Die wollten sie wegschmeißen, haben sie uns gefragt, ob wir sie brauchen können. Ich sagte, ja, die nehmen wir erst einmal. Wir wissen zwar noch nicht, was wir damit anstellen, aber wir nehmen sie mal.
Da war der Eisbock drin normalerweise, ne? Und das Auswanderbier und so, ne?
Ja, also 0,7er. Das ist eine ungewöhnliche Flaschengröße, ja. Und wie dann eben das dann so in das Jahr 2021 hineingegangen ist, dann haben wir also gesehen, also mit Fest für die 1000-jährige Kirchweihe geht nichts. Also wir machen ein Festbier und das füllen wir in diese Flaschen ab. Ja? Und das verkaufen dann auch über die Stiftsläden und übers Museum. Ja? Und dann habe ich meinen Chef eben gefragt, ob er denn vom Konrad Graser was habe, weil ich habe gewusst, er hat alle sämtlichen alten Sudbücher von ihm. Die hütet er wie einen Schatz. Und dann hat er gesagt, ja, er sucht was raus, und dann hat er mir den Sud Nummer 13 aus dem Jahr 1840 gegeben. Ja? 13, wir sind ja nicht abergläubisch. Ja. Und das waren natürlich relativ rudimentäre Angaben da drin. So und so viel Scheffel Malz hat so und so viel Eimer Bier gegeben. Das muss man also erst einmal umrechnen, wie viel Kilogramm Malz das waren, wie viel Hektoliter Bier rausgekommen sind. Gut, beim Hektoliter weiß man ungefähr. Die Sudgröße war damals um die 30 Hektar. Mhm. Also viel mehr kann es auch nicht gewesen sein. Ja. Die einzig vernünftige Angabe in dem Rezept war, dass 23 Kilogramm Hopfen drin waren. Mhm. Gut, dann haben wir also aus diesen Angaben, die man dann umrechnen konnte, haben wir zurückgerechnet, was könnte es gewesen sein und was war es dann? Es war Märzen, ja, und mit 13,4 Stammwürze. Und wir haben aber dann auch gesagt, wir machen da kein Schlenkerler 2.0 draus. Mhm. Ja. Obwohl damals am Michelsberg oben wahrscheinlich auch Rauchbier gemacht wurde. Es gab zwar in Bamberg schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein paar Brauereien, die auch nicht Rauchbiere gemacht haben, aber in der Regel die meisten waren doch rauchig.
Hatten die dann eigene Mälzereien oder hatten die
es
zugekauft?
Das ist dann Kaufmanns gewesen. Ja. Das ist auch so, das Berufsbild des Brauers und Mälzers hat sich ja so ab Beginn des 19. Jahrhunderts ein bisschen auseinanderentwickelt, weil eben die Industrialisierung natürlich auch mit sich gebracht hat, wenn man größere Produktionseinheiten hat, hat man natürlich einen Kostendegressionseffekt, und den haben dann natürlich die Handelsmalzereien ausgenutzt, um ihr Malz den Brauern preiswerter anzubieten, als wenn sie die Rohstoffe kaufen, die selber vermelzen mit einem Haufen Aufwand.
Und, ja.
So ist es dann gewesen, und die Handelsmalzereien haben schon etliche dann auch rauchfreie Malze herstellen können, schon vor Beginn des 20. Jahrhunderts. Und wir haben aber trotzdem bewusst uns entschieden, wir machen kein Rauchbier, sondern ein Nichtrauchbier, aber wir machen auch nicht ein beliebig einfaches Helles, sondern machen das ein mittelfarbiges, bernsteinfarbiges Bier mit 13,4 Stammwürze und natürlich mit Spalter Hopfen, den gibt es ja heute noch, die alte Spalter Landsorte gibt es heute noch. Und das haben wir dann abgefüllt in der Paxbrau in Oberelsbach, weil der kann Bügel abfüllen. Das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass man das machen kann. Na, haben wir gesagt, wir machen einen Sud und dann ist gut und dann sind wir fertig. Ja. Und wie der eine Sud dann zum Verkauf gekommen ist, haben wir relativ schnell festgestellt, das reicht hin und vorne, was wir gemacht haben, da müssen wir noch einen machen. Haben wir also noch einen gemacht, haben dann den auch wieder bei der Packsbrauung gemacht und ausreifen lassen und dann abgefüllt. Und wie wir den dann abgefüllt hatten, war es also ungefähr so, dass der erste Sud die letzte Flasche weg war und als der nächste dann in den Verkauf, der hat gut zusammengepasst. Und mit dem Ende des Jahres 2021 war auch dann die letzte Flasche verkauft. Und dann haben mich die Stiftsläden gefragt, gibt es das nächstes Jahr wieder? Bei aller Liebe, haben wir alles ehrenamtlich gemacht, also nicht nur ich allein, meine Kollegen waren da alle mit dabei und da stecken einen Haufen Stunden drin und wir mussten auch immer zur Paxbrühen auffahren. Es sind 120 Kilometer einfach von hier weg, also hat man schon ein bisschen Aufwand und das im Ehrenamt, das wollte man dann auch nicht uns dauernd daran binden. Ne? Und dann habe ich meinen Chef gefragt, ob wir das nicht im Schlängeler machen könnten und dann in Halbliterflaschen abfüllen. Und das hat er sofort begeistert aufgenommen, hat dann eben mit der Stiftsverwaltung die geschäftlichen Bedingungen dann ausgehandelt. Da sind sie sich auch relativ schnell handelseinig gewesen. Und dann haben wir das eben mit Beginn des Jahres 2022 als Stiftsgartenbier hier rausgebracht. Und das sind eben jetzt diese vier Konrad Graser Biere, die dann letztes Jahr 2023, wir haben schon 2024, ja, dann noch um zwei besondere Rauchbiere erweitert worden sind, auf die kommen wir jetzt dann zum Schluss.
Auf die kommen wir gleich noch zum Schluss. Eine Frage, also Stiftsgartenbier, das war ja dann für dich auch die Zeit, wo du dich langsam aus dem aktiven Dienst verabschiedet hast,
oder? Ich war doch schon im Ruhestand. Also ja. Ich habe ja im 2015 begonnen, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Da hat der Michael ja schon die volle Verantwortung übernommen gehabt am 1. Februar 15. Ich war noch so ein bisschen im Hintergrund, habe aber versucht, ihm möglichst wenig reinzureden, weil ich mag das bei mir auch nicht und dann kann ich es bei anderen auch nicht machen. Ja. Außerdem verderben viele Köche den Brei. Ja. Also das tut nicht gut, dass man da mehrere Schnäbel da drin hat. Also hat er das alleine gemacht. Ich habe andere Aufgaben gehabt. War auch genügend. Wir haben da den Keller ausgebaut. Da war ich auch gut beschäftigt und habe dann auch noch Führungen gemacht und habe meine Arbeitszeit immer weiter reduziert und bin dann am 1. August 2021 in Ruhestand gegangen.
Ja, und das finde ich auch faszinierend, wie gut und harmonisch das tatsächlich funktioniert, hat und immer noch funktioniert. Und du bist ja immer noch da oben als Führer da und natürlich auch irgendwie als Repräsentant in gewisser Weise und Ansprechpartner und all das, was eben einfach auch dazugehört, wenn man so lange für so viele Biere auch mit Verantwortung gezeichnet hat. Eine Frage noch zum Stiftgartenbier, da kam ja dann sogar Bamberg auf mit dazu. Ne?
Ja, es gibt hier in Bamberg einen Gärtner, den Emmerling, der baut verschiedene Hopfen an, da kommt pro Hopfensorte nicht übermäßig viel raus, aber er hat eben verschiedene gehabt und er hat auch einen schönen Aromahopfen gehabt, einen Tettnanger, den haben wir dann eben in dieses Bier mit rein als Doldenhopfen, normal nehmen wir ja Pellets her. Und da konnte man also auch nicht allzu viel davon verwenden, weil sonst haben wir mit den Produktionsanlagen ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Die sind nicht für Doldenhopfen ausgelegt. Ja. Aber das bisschen, was wir da verwendet haben als letzte Gabe, das ist eh nie viel in der letzten Gabe drin, das haben wir dann mit Bamberger Hopfen gemacht, darum ist das auch ausgelobt auf dem Etikett.
Ja. Also ein richtiges Stück Bamberg sozusagen und auch schon wieder etwas Richtungsweisendes, weil dieses Spiel mit den Aromen geht ja dann weiter. Wir kommen aus einer Zeit, wo du ja vorher schon bei den Starkbieren mit dem Eichenholz ausprobiert hast, man jetzt hier wieder andere Aromen probiert und dann entscheidet sich die Brauerei zu sagen, okay, lass uns mal diesen Pfad noch ein bisschen weitergehen. Und wir haben es ausprobiert mit Buchenholz, wir haben es ausprobiert mit Eichenholz. Das sind die klassischen Hölzer, die man eigentlich aus der Geschichte auch so kennt. Ja. Aber jetzt kommt es dann zu zwei noch anderen ganz tollen Bieren, deren Malze jetzt eben mit anderen Holzsorten hergestellt worden sind. Da vielleicht mal eine generelle Frage vom Wording, wie man so schön sagt. Ist es richtig, wenn ich sage, das Malz wird über, in dem Fall jetzt Kirsch oder Erlenholz, geräuchert oder sagt man getrocknet oder im Rauch getrocknet? Was ist das richtige Wording, dass man das
also so sagt? Also ich würde immer sagen, es wird über offenem Buchenholzfeuer oder Eichenholzfeuer oder Erlenholzfeuer oder Weichholzfeuer gedarrt.
Gedarrt, okay.
Ja. Das, weil der Vorgang heißt einfach darren.
Ja,
Räuchern, dem Räuchern haftet schon wieder irgendwie so Chemie an. Ja? wobei, es ist ja vollkommen wurscht. Ne? Also, das ist alles Chemie, was wir hier machen. Ja? Es ist angewandte Chemie letztendlich. Ja? Und ganz letztendlich ist angewandte Physik, weil die Physik ist die Königin sämtlicher Naturwissenschaften. Ja?
Das stimmt. Wobei man eben sagen muss, ich glaube, das ist vielleicht auch deswegen wichtig, weil es ja auch einen Unterschied in der Herstellung vom klassischen Rauchmalz gibt. Ja? Beziehungsweise eigentlich ist es ja die klassische mitteleuropäische Art und Weise, Malz herzustellen, dass man eben Holz als Feuerungsmittel verwendet und wo Feuer, wo Holz ist, ist Rauch und der geht natürlich dann auch ins Getreide. Ja. Die moderne Rauchmalzherstellung macht es ja meistens so, dass man schon ein fertiges Malz hat, zum Beispiel ein Pilsnermalz oder so, und das dann im Nachhinein dann eben wirklich bewusst räuchert. Da kann man vielleicht vom Räuchern sprechen und das ist dann eben auch vom Geschmacksprofil her ein bisschen anders und von der Art und Weise. Deswegen hat es auch noch keiner geschafft, diesen Bieren hier nahe zu kommen mit in Sachen Malz. Ja. Wobei ich eine Sache sagen muss, das kann ich jetzt gleich mal vorwegnehmen, weil ich das ganz spannend finde. Die Weichsel hat ja sehr viel Furore gemacht, also die Erle natürlich auch, aber die Weichsel kam ja zuerst und ich finde auch die Kombination hier besonders gelungen, kommen wir auch da noch dazu. Und ein Freund von mir, der in Berlin in der Brauerei Braumeister ist, der hat sich überlegt, wie kann er dem denn irgendwie nahe kommen? Und natürlich kriegt er euer Malz nicht.
Ja.
Logisch. Das heißt also, er hat kein Malz, was über Kirschholz gedarrt worden ist, aber er hat dann dem Bier, also mit normalem Rauchmalz sozusagen Bier hergestellt und hat dem dann Kirschholz zugefügt.
Ja.
Und interessanterweise, ich habe das neulich vor Ort in Berlin probiert, kommt es dem relativ nahe. Also es ist nicht ganz da, aber es ist da, das ist eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, dass der Holzcharakter über das eine oder andere ins Bier kommt, dass das eben funktioniert. Aber vielleicht gehen wir zurück zum Anfang. Wie hast du denn davon erfahren? Warst du da noch involviert? Wie war das?
Da war ich nicht mehr involviert. Ich habe es aber natürlich mitbekommen, dass eben das eben auch die beiden Konrad Graser Biere eigentlich sein sollen dann.
Mhm.
Ja, und das zunächst einmal mit Kirschholz, und zwar Sauerkirsche. Die Sauerkirsche ist die Weichsel.
Mhm.
Ja, das probiert wurde und das Malz war gut. Ja. Und da haben wir dann, oder hat der Michael dann ein Rotbier draus gemacht. Und dann haben wir Erlenholz gehabt. Die Erlen waren, glaube ich, sogar hier aus dem Hain. Das haben nämlich ein paar Bäume dran glauben müssen, weil sie aus Verkehrssicherungspflicht heraus gefällt werden mussten. Und da haben wir dann das Holz gekriegt davon, haben es 2 Jahre
abgelagert. Bamberger Holz, ja, krass, okay. Ja.
Und haben eben dann das Erlenbier gemacht und die Erle ist auch ganz bewusst als Schwarzbier, um auch hier die farblichen Nuancen zu zeigen, wie man spielen kann auch mit Farbe beim Bier. Und was natürlich auch bestimmte Geschmackseindrücke hat. Ich meine, Schwarzbier, das hat immer auch so Röstaromen mit drin, das ist klar, das muss es haben. Ja. Und die Weichsel, die hat so leicht süßliche Aromen drin, das kommt aus dem Holz. Das Holz schmeckt nämlich ähnlich wie die Frucht.
Mhm,
ja. Und das ist eigentlich das Interessante daran, ne?
Ja, und das zählt auch ein bisschen ein, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, was ich so spannend finde, dass man sagt, wir sind innovativ und kreativ, bleiben in unserem Spektrum, aber toben uns trotzdem aus. Also wenn ich jetzt jemand gefragt hätte, sagen wir mal vor 20 Jahren, Schlenkerler macht ein neues Bier, dann hätte man sich vielleicht vorstellen können, wir machen ein Rotbier oder ein Schwarzbier.
Ja.
Oder vielleicht vorstellen können, wir machen ein Kirschrauchmalz oder ein Erlenrauchmalz, aber diese Kombination zu sagen, wir machen ein besonderes Malz und suchen uns dann auch dazu passend einen Bierstil, der mit den Aromen dann auch besonders gut kann.
Ja.
Das finde ich ist ein Kniff, den fand ich wirklich, der setzt den so ein bisschen die Krone auf und war für mich bei beiden Bieren eine Offenbarung. Also in der Weichsel hat man wirklich diese schönen fruchtigen Noten, die wirklich in so eine Kirscharomatik gehen.
Ein bisschen, so an rote Früchte
erinnern. Ja, also ganz rund. Ganz weich, Drinkability, wie man so schön sagt,
richtig,
ist auch nicht so stark vom Bier her, hat eine gewisse Süße, toll und bei der Erle eben dieses röstige, schokoladige, fast schon ein bisschen Tonkabohne, was weiß ich was, also das ist, wird total anders, hat aber trotzdem diese Rauchnote, das Holz kommt schön rüber und das ist wirklich toll. Also hast du gesagt, dass du die ersten probiert hast?
Ja, wow. Ja, nee, das sind klasse Biere, da kann man nichts sagen. Also, und das ist ja das Tolle, dass wie ich angefangen habe, haben wir drei gemacht. Wie aufgehört hat, waren es 13, jetzt sind es 15. Und kein Sortenkannibalismus. Mhm. Ne? Also da steckt echtes Wachstum dahinter. Ne? Also mengenmäßiges Wachstum. Ne? Es hat nicht eine Sorte die andere gefressen und das Volumen ist das gleiche geblieben, sondern das Volumen ist gewachsen, die prozentuale Verteilung der Sorten hat sich natürlich geändert, das ist klar, aber das hat sich so oder so geändert. Ne? Oder wir hätten das Wachstum gar nicht so darstellen können, wenn wir bei den drei Sorten geblieben wären. Also da bin ich fest davon überzeugt, dass eben die neuen Sorten auch eine gewisse geschmackliche Bereicherung gebracht haben und dadurch auch ermöglicht haben, dass man mehr Publikum anspricht. Ne?
Kann man da auch ein bisschen, wenn man zurückschaut, sowas wie Stolz empfinden oder eine gewisse Befriedigung oder wie auch immer, Stolz finde ich jetzt manchmal ein schwieriges Wort, aber dass man so sagt, also du kannst ja wirklich auf die Leistung zurückblicken, die Brauerei steht gut da, sie hat ihre Sorten, das Wachstum war auch mengenmäßig da, die Leute, die jetzt da sind, ihr seid alle im Reinen, das funktioniert, das ist wie eine Familie. Ist das schön?
Ja. Also ich bin auch sehr zufrieden, Stolz empfinde ich keinen, das ist ein falsches Gefühl, also ich kann das nie verstehen, wenn da die Rechten rumschreien, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Kann keiner was dafür, wir sind zufälligerweise hier geboren.
Ja.
Gut, haben wir viel Glück gehabt, mehr nicht. Ja. Und aber ich bin sehr zufrieden und ich bin auch froh, dass ich so viel machen durfte. Also, dass mir da nicht irgendwelche Fesseln angelegt worden sind, sondern dass ich da durchaus im Rahmen der Vorgaben natürlich, die wir gemeinsam erarbeitet hatten, dann eigentlich freie Hand hatte und es ist immer was Gutes rauskommt und das ist eigentlich das Schöne daran.
Ja, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, zumindest von meiner Seite. Weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest?
Nein, eigentlich nicht.
Dann lass uns nochmal anstoßen. Ja. Prost, genießt gerne auch die Biere, kann man ja überall bekommen. Ja. Prost und
Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.